Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Folge 3 der News Updates zur NHL. Wieder der Versuch, in 20 Minuten zu bleiben. Und wir legen auch direkt los. Letzte Folge habe ich ja ausklingen lassen mit ein bisschen etwas zu den Toronto Maple Leafs. Jetzt geht's weiter bei den New York Islanders. Und die New York Islanders, die hatten, nachdem Lou Lamoriello ja im Prinzip als auslaufendes Modell dort verkündet wurde und gesagt wurde, dass er jetzt nicht mehr verlängert wird, dass nicht mit ihm verlängert wird. Da hatten die eine vakante Position als General Manager und da haben sie sich Matthew Darche ausgesucht und der kommt mit viel, viel Vorschusslorbeeren von dem Tampa Bay Lightning. Darche war in Tampa Bay jemand, der Assistant General Manager war in den letzten 3 Jahren und vorher war er Director of Hockey Operations. Er ist beteiligt gewesen an den beiden Stanley Cup Gewinnen 2020, 2021 und in seiner Funktion hat er damals quasi Tampa Bay geholfen, 2020 und 2021 die New York Islanders mitzuschlagen. Hatte ich ja erwähnt bei Lou Lamoriello, dass die zweimal im Eastern Conference Finale waren, einmal eben dann sogar in Spiel 7 erst ausgeschieden sind gegen den Tampa Bay Lightning und dementsprechend Darche da also mit einem ziemlich beeindruckenden Lebenslauf und er ist jemand, der auch in den letzten Jahren immer wieder so ein bisschen gehandelt wurde als ein Kandidat für eine General Manager Position und in diesem Fall ist es jetzt eben so gewesen, dass die New York Islanders da zugeschlagen haben, 48 Jahre alt, sicherlich jemand, der jetzt auch für die Zukunft dann eben aufgestellt sein wird, der die New York Islanders auch in die Zukunft aufstellen soll. Und zu den New York Islanders wird es auch gleich dann, nachdem wir die News aus den Front Offices raus haben, auch eine große Neuigkeit geben. Deswegen an der Stelle nicht zu viel verraten, aber Matthew Darche wird also Lou Lamoriello beerben bei den New York Islanders. Das war eine News vom 23.05. hat also knapp einen Monat gedauert, bis die New York Islanders dann einen neuen General Manager hatten. Die Seattle Kraken, die haben am 29.05. einen neuen Coach gefunden und zwar ist dieser Coach Lane Lambert. Das ist dann insgesamt der dritte Coach in der Geschichte der Seattle Kraken. Ist jemand, der schon relativ erfahren ist, 60 Jahre alt, der auch lange Zeit in der NHL gearbeitet hat, teilweise als Assistant Coach und eben auch als Head Coach bei zum Beispiel den New York Islanders und er ist eben auch jemand gewesen, der die New York Islanders eben dort auch betreut hat als Nachfolger von Barry Trotz und er war zuletzt bei den Toronto Maple Leafs als Assistant Coach und kommt jetzt eben nach Seattle. Ja, weiß ich nicht, ob das jetzt unbedingt so die super Lösung ist für die Seattle Kraken. Mir hat jetzt die Art und Weise, wie die New York Islanders aufgetreten sind unter ihm, nicht so richtig gefallen. Das lag aber, glaube ich, eher daran, dass einfach das Team für diesen etwas besonderen Stil aufgestellt war. Das ist kein super schönes Eishockey gewesen. Das ist eben etwas gewesen, was zu den Spielern, zu den Fähigkeiten der Spieler passte. Und dementsprechend, ja, er ist da jemand, der dann in Seattle jetzt arbeiten muss. Da muss man sehen, wie weit das dann zum Kader passt. Ich hätte mir da fast eher jemand anderen gewünscht. Ist jetzt auch so ein bisschen, ja, vorher Dan Bylsma, jetzt Lane Lambert. Das sind im Grunde alles so ein bisschen alte Bekannte. Bylsma war relativ lange raus aus der NHL. Lane Lambert hat nicht so viel Headcoaching-Erfahrung. Ja, muss man sehen, wie sich das so entwickelt. Da bin ich eher ein bisschen skeptisch, was jetzt diese Verpflichtung dort eben entsprechend betrifft. Ein paar Tage später, am 4.6., haben die Pittsburgh Penguins ihren Head Coach gefunden, und zwar Dan Muse. Der wird der 23. Head Coach in der Geschichte der Franchise. Und da werden dann einige von euch sagen, Moment mal, den Muse, der sagt mir jetzt mal erstmal so nicht so wirklich etwas. Er hat als Assistant Coach gearbeitet bei den Nashville Predators und die letzten Jahre bei den New York Rangers. Ist im Prinzip dann, wenn man so will, ein Tauschgeschäft. Mike Sullivan geht von Pittsburgh als Head Coach dann zu den New York Rangers und der ehemalige Assistant Coach der Rangers, der kommt zu den Pittsburgh Penguins. Also was man sagen muss, bei Dan Muse, der hat sehr, sehr viel Erfahrung, was College betrifft. Er war Assistant Coach am College, Williams College, Yale University. Er hat als in der USHL gearbeitet als Head Coach, hat also viel Erfahrung auch mit jüngeren Spielern, USA unter 18, unter 17 Teams. Dort mit den Development Teams hat er viel, viel Erfahrung, war dort eben auch Head Coach. Und das ist eben ein deutliches Zeichen von Kyle Dubas, wo die Reise hingeht in den nächsten Jahren bei den Pittsburgh Penguins. Es geht darum, das Team für die Zukunft aufzustellen. Es geht darum, junge Spieler zu holen und die, die da sind, zu entwickeln. Es geht nicht primär darum, jetzt in irgendeiner Form noch mit Sidney Crosby, mit Evgeny Malkin und Chris Letang und auch Erik Karlsson, der ist ja auch da, ist jetzt keiner der alten Kernspieler, aber trotzdem eben noch da. Es geht nicht darum, mit diesen Veteranen noch irgendwie Playoff-Siege zu feiern und vielleicht auch in Richtung Titel zu schielen, sondern es geht einzig und allein darum, das Team zu entwickeln. In den nächsten Jahren heißt eben auch, wir wissen genau, was jetzt dann die Spieler erwartet. Natürlich wird ein Sidney Crosby nicht sagen, naja gut, dann ruhe ich mich aus und versuche hier nichts. Nein, er wird weiterhin, so wie in den letzten Jahren auch, versuchen, sein Bestes zu geben. Aber man wird sich eben auch darauf einstellen müssen, dass von den Veteranen der eine oder andere dann irgendwann gehen wird. Und Dan Muse war, glaube ich, eine sehr überraschende Verpflichtung, aber eben dann auch eine konsequente. Also wenn du wirklich sagst, okay, ich will jetzt da einen Neuaufbau, dann ist das, was Kyle Dubas da gemacht hat, durchaus verständlich und etwas, wo man dann eben weiß jetzt auch aus Sicht der Pittsburgh Penguins, auch die Spieler wissen, was sie dann eben in den nächsten Jahren dort zu erwarten haben. Dann schwenken wir rüber auch zu einem Team in der Eastern Conference, die Boston Bruins. Und da gab es ja länger schon dann Gerüchte und Stimmen zu möglichen Trainerkandidaten. Und ein Name, der da immer mal wieder genannt wurde, das war der Name von Marco Sturm. Und am 5.6. war es dann tatsächlich soweit. Marco Sturm wird der neue Head Coach der Boston Bruins. Joe Sacco war ja Interimstrainer, nachdem Jim Montgomery im November gefeuert wurde. Und Marco Sturm, der von 2005 bis 2010 schon mal für die Boston Bruins gespielt hat, also als Spieler da eben jemand ist, der dort die Stadt kennt, der den Verein kennt, der wird der neue Cheftrainer bei den Boston Bruins. Und das ist nicht nur für Marco Sturm eine Premiere als NHL-Headcoach, sondern es ist im Grunde der allererste deutsche Trainer in der NHL. Ich weiß, wir hatten Ralf Krüger, aber der ist ja nicht wirklich so wie Marco Sturm dann auch in Deutschland geboren. Also mit Marco Sturm erstmals ein deutscher Trainer in der NHL. Und ich habe es jetzt leider nicht vorbereitet, da hatte ich die Zeit nicht. Es gab dann auch einen Medientermin mit Marco Sturm und das war, fand ich, sehr, sehr interessant. Also zum einen hat er dann erstmal berichtet, dass die Jahre, die er beim Farmteam bei den Ontario Reign für die Los Angeles Kings als Head Coach verbracht hat, dass das entscheidende Jahre waren, also diese 4 Jahre, die er dort verbracht hat, dass das etwas war, was andere Teams auch gesehen haben, was ihm auch schon bei anderen Interviews, wo er jetzt nicht Head Coach geworden ist, trotzdem gesagt wurde, dass gesagt wurde, hey, wir haben gesehen, du bist der Head Coach geworden, du hast die Verantwortung übernommen, du hast dort Dinge ausprobiert, du hast dort viel, viel gelernt, du hast dich weiterentwickelt und jetzt bist du für uns ein möglicher Kandidat. Bei anderen Teams war er dann nicht derjenige, der den Job bekommen hat. Und bei den Bruins war er jetzt letzten Endes derjenige. Und das fand ich schon sehr, sehr bemerkenswert, dass er das auch mehrfach dann in dieser Media-Session erwähnt hat, dass eben entsprechend dort ja diese AHL-Erfahrung schon etwas war, was ihn weitergebracht hat. Was auch ganz interessant war, ich habe ihn dann gefragt, wie er denn im Prinzip in den nächsten Jahren dort agieren möchte und was für ihn das Bruins-Hockey ist, wofür das eigentlich steht. Das war auch ganz interessant. Da hat er dann eben auch an der einen oder anderen Stelle gesagt, naja, so richtig die Spieler haben wir jetzt noch gar nicht so für das Bruins Hockey. Also wir müssen jetzt auch erstmal gucken, dass wir da wieder Spieler reinbekommen, Qualität reinbekommen, dass das natürlich ein körperbetontes Eishockey ist, dass das ein physisches Eishockey ist, was dort eben entsprechend von den Bruins normalerweise gespielt wird. Man muss abwarten, wie sie jetzt den Kader umbauen, ob sie in der Lage sind, dann sich vielleicht den einen oder anderen Spieler dort entsprechend neu zu holen und dann so mehr in Richtung dessen gehen, was er erwartet. Aber ich glaube, man muss sich eben auch auf, sage ich jetzt mal, 3 bis 5 Jahre Übergangsphase einstellen bei den Boston Bruins, denn natürlich haben die ziemlich viel verloren. Brent Marchand wurde erwähnt, Charlie Coyle wurde erwähnt und so weiter und so weiter. Einige Spieler, die gegangen sind vor der Trade Deadline, und sie haben eben erstmals seit fast 2 Jahrzehnten wirklich das Team abgebaut, um sich eben Draftpicks zu holen, um sich junge Spieler zu holen. Und das wird in den nächsten Jahren erstmal ein steiniger Weg werden für Marco Sturm. Trotzdem aus deutscher Sicht natürlich sehr, sehr genial, dass Marco Sturm eben jetzt dort als erster deutscher Head Coach in der NHL gelandet ist. Und dann gab es einen Tag später, am 6.6., etwas, was man schon so ein bisschen ahnen konnte, wenn man das letzte Spiel der Dallas Stars verfolgt hat gegen die Edmonton Oilers. Kurz zurückgespult für euch. Es war Spiel Nummer 5. Es war ein Heimspiel der Dallas Stars, und die Dallas Stars haben richtig schlecht begonnen. 2 Torschüsse, 2 Gegentore, wobei man sagen muss, das eine war Corey Perry vollkommen blank im Powerplay vor Jake Oettinger, und das zweite war auch eine Situation, wo er 1 gegen 1 dann eben dort entsprechend ein Tor bekommt, also nichts, was man jetzt unbedingt am Torhüter festmacht. Dann gab es die Szene, dass es eine Auszeit gab für die Dallas Stars. In der Auszeit war Oettinger, glaube ich, an der Bank und ist dann eben wieder in Richtung Tor gefahren, und dann hat ihn erst Pete DeBoer wieder zurückgewunken, hat ihn ausgetauscht, hat ihn rausgenommen. Es fällt direkt danach das 3:0 für die Edmonton Oilers, und nach dem Spiel hat dann tatsächlich Pete DeBoer auch noch begründet, naja, er sagte, also es ist ja jetzt nicht so, dass das jetzt nur das eine Spiel war und nur die eine Serie, sondern im letzten Jahr lief es jetzt auch nicht so besonders gut für Oettinger, und das Sample Size, also das Beispiel, ist schon relativ groß, dass man dann eben auch relativ schnell dort handeln muss und reagieren muss und einen Torhüter rausnehmen muss. Und das war natürlich so eine Situation, wo man dann schon so ein bisschen gedacht hat, okay, also das sind jetzt natürlich Aussagen, die dem Trainer schon schaden, wenn du deinem Franchise-Goalie, der eben die nächsten Jahre dort bleiben wird in Dallas, so, ja, dann einfach auch den Boden wegziehst und ihn vorher erstmal ein bisschen demütigst im Spiel und das Ganze dann nicht auch noch revidierst, sondern sogar nochmal ein bisschen da Benzin nachgießt ins Feuer rein, so ungefähr. Also das war schon für mich sehr ungewöhnlich, dafür, dass Pete DeBoer ja ein wirklicher Veteran ist. Ich glaube, dass er zum einen so ein bisschen, muss man dann auch sagen, Panik hatte zu Beginn von Spiel Nummer 5. Im Endeffekt musst du ja sagen, dann zu Recht, dass die Saison da eben flöten geht. Und das zweite ist, dass er danach einfach noch nicht wieder so richtig ruhig nachgedacht hat und so richtig ruhig dann eben auch entsprechend die Dinge bewertet hat. Das hätte er in der Pressekonferenz nochmal so ein bisschen glattbügeln können, aber das hat er nicht gemacht. Und dann muss man auch noch dazu sagen, dass Pete DeBoer nur noch 1 Jahr Vertrag hatte. Und damit wäre er ja sowieso als Lame Duck in die nächste Saison gegangen, und dann musst du irgendwann sagen, okay, dann ist es so, dass Dallas da und General Manager Jim Nill im Prinzip fast keine Wahl hatten und sagen mussten, okay, also aus der Situation kommen wir jetzt eigentlich nicht mehr wirklich raus. Dementsprechend hat man da dann in Dallas gesagt, das war's mit Pete DeBoer. Man muss natürlich sagen, ich meine, 3 Jahre, 3-mal ins Conference-Finale ist an sich eine gute Bilanz. Auf der anderen Seite, sie tauschen 1-mal Conference-Finale sicherlich gegen den Stanley Cup. So einfach ist es nicht, ist keine normale Mathematik, wo du Dinge gegeneinander aufrechnen kannst. Ja, aber erstmal hatte mich die Art und Weise, wie Pete DeBoer da agiert hat, überrascht, weil es für mich, für jemanden, der ansonsten ja immer relativ ruhig wirkt, schon eben etwas panisch war, muss ich sagen. Und dann war das, was Dallas gemacht hat, im Grunde nur noch konsequent. Die sind jetzt aktuell das einzige Team, was keinen Head Coach hat und eben noch auf der Suche ist. Kann sein, dass sich das Ganze, wenn ihr die Folge hört, schon ein bisschen erledigt hat, dass sie jetzt endlich jemanden gefunden haben. Aber aktuell sind die Dallas Stars das Team, was eben noch eine Vakanz hat. Und damit bin ich dann jetzt erstmal auch durch mit den Neuigkeiten zu General Managern und Trainern. Jetzt machen wir nochmal einen kleinen Schwenk und zwar in Richtung Draft und in Richtung Draft-Lotterie. Ich habe ja gesagt, es gibt noch ein paar Sachen zu den New York Islanders zu sagen. Und die New York Islanders, die sind der Gewinner der Draft-Lotterie gewesen. Die waren auf Platz 23 in der NHL gewesen, hatten also die 10. beste Chance auf die Nummer 1. Das waren aber eben nur ein paar Prozentpunkte. Im Gegensatz dazu, die Teams, die richtig schlecht sind, wie zum Beispiel die San Jose Sharks und die Chicago Blackhawks, die hatten 25% im Prinzip dann, um den Nummer 1 Pick zu bekommen. Und trotzdem, die New York Islanders wurden an 1 gezogen. Das heißt, die dürfen jetzt dann eben heute Nacht, wenn ihr die Folge hört, im NHL Draft direkt als Erste wählen. An Nummer 1, die Sharks mit der schlechtesten Bilanz, die sind an 2. Die Chicago Blackhawks, die sind an 3. Utah Hockey Club ist auch relativ hochgerückt, an 4. Danach kommt Nashville, Philly, Boston, Seattle, Buffalo und Anaheim. Das sind die Top 10 und das sind eben dann diejenigen, die dort entsprechend die ersten 10 Draftpicks holen dürfen und auswählen dürfen. Nochmal, die New York Islanders sind ein ganz, ganz klarer Gewinner. Und da ist es so, dass eben dann sie jetzt sich den besten Spieler aus dem Jahrgang rauswählen dürfen. Und das ist schon eine sehr, sehr gute Ausgangssituation. Es ist auch etwas, was so ein bisschen eine Warnung sein sollte für Teams, die tanken wollen. Es ist eben nicht so einfach, da dann auch aus der schlechtesten Platzierung den besten Draftpick zu bekommen. Wir haben das jetzt gesehen, eben in dem Fall, dass ein Team, was auf dem 10 schlechtesten Rang war, was die Quote betrifft, dort entsprechend ausgewählt wurde. Die NHL hat den Draft dieses Jahr so ein bisschen anders gestaltet, also nicht den Draft, sondern die Draft Lottery, hat das Ganze komplett übertragen. Die anderen Jahre war das immer so ein bisschen in einem Hinterzimmer oder teilweise schon vorher quasi dann entsprechend durchgeführt. Das war wohl ganz interessant. Ich habe halt wenig davon gesehen. Sowas schaue ich mir dann auch nicht unbedingt live an. War aber wohl etwas, wo in Nordamerika dann auch gesagt wurde, okay, komm, das war gar keine so schlechte Idee, das Ganze jetzt mal auf die Art und Weise zu machen. Wie gesagt, New York Islanders ein großer Gewinner und ja, ansonsten Utah auch ein großer Gewinner, sind auch hochgerückt. Die Sharks und die Blackhawks sind auch noch auf 2 und 3, das ist ja auch in Ordnung. Gab Teams wie Nashville, die ein paar Plätze runtergerückt sind. Die Original Six Teams wurden genannt, die sind auch runtergerückt. Da waren die Rangers, die Bruins und die Montreal Canadiens mit dabei. Ja, letzten Endes für mich einfach das Große, dass die New York Islanders jetzt eben dort entsprechend die Möglichkeit haben, an 1 zu draften. Matthew Schaefer ist der große Name, der aktuell gehandelt wird und ja, da muss man abwarten, den werden sie wahrscheinlich nehmen. Es gibt noch Gerüchte um mehrere Tauschgeschäfte, gibt noch weitere Nachwuchsspieler aus dem Großraum New York und ja, da muss man jetzt eben schauen, wen sie da wirklich nehmen, die New York Islanders, aber das eben eine Gelegenheit, sich, obwohl sie ja ein Team waren, was eigentlich eher in Richtung Playoffs geschielt hat, doch dann eben entsprechend jetzt direkt am Anfang einen richtig guten Verteidiger zu holen mit Matthew Schaefer und dann ja, geht es halt im Moment weiter. Aktuell, wenn ich jetzt hier auf den Mock-Draft gucke, da wird Michael Misa genannt, Frondell, Brady Martin. Da muss man einfach abwarten. Das sind ja auch immer dann so ein bisschen Details und Präferenzen der einzelnen Teams. Wir können auch abwarten, ob es vielleicht den ein oder anderen Trade geben wird, rund um den Draft herum. Das wird dann das Thema sein in der nächsten Ausgabe. Da geht es dann um Trades, da geht es dann um Vertragsverlängerungen. Für heute ist hier erstmal Schluss. Wir hatten jetzt eben alle Trainer durch. Wir hatten jetzt zum Schluss und die General Manager und zum Schluss jetzt noch den Draft. Natürlich wieder von mir die Bitte, wenn ihr ein Feedback habt zu dieser Art der Sendung, sind ja jetzt immer die 20 Minuten. Ihr merkt jetzt auch, meine Stimme wird immer schneller und ich versuche mich jetzt auch zu beeilen, damit ich die 20 Minuten durchbekomme. Nein, ganz so schlimm ist nicht. Aber klar, ich lebe von Feedback und die Sendung lebt von eurem Feedback. Und wenn ihr mir sagt, hey, das ist ganz cool, das ist uns zu kurz, lieber eine Sendung, die 1,5 Stunden geht und dann hast du alles damit drin. Sehr, sehr gerne Feedback, sehr, sehr gerne auch Kritik, Lob, alles ist gewünscht, was ihr da habt. Natürlich, wie immer, gerne bewerten den Podcast, gerne weitersagen, gerne teilen, gerne auch entsprechend, wenn ihr wollt, über PayPal oder über Steady ein bisschen was einzahlen in den Pod. Und ansonsten sage ich für heute vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.